Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Das Atomkraftwerk in der ukrainischen Stadt Saporischschja, es ist das größte AKW in Europa und seit den russischen Angriffen darauf warnt der ukrainische Präsident Selenskyj vor einer wachsenden nuklearen Bedrohung. Aber auch die UNO und die Internationale Atomenergiebehörde befürchten eine Katastrophe. Auch darum geht es heute beim Treffen des UN-Generalsekretärs Guterres und dem Präsidenten aus der Ukraine und der Türkei. Johannes Hoppe.
Ein erstes Ergebnis seines Treffens mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres im westukrainischen Lviv hat Ukraines Präsident Selenskyj bereits mitgeteilt. Die Ukraine will weiter Getreide exportieren. Zudem habe er mit Guterres über die illegale und erzwungene Deportation von Ukrainern und die Freilassung ukrainischer Soldaten und Ärzte aus der Gefangenschaft gesprochen. Besonders wichtig sei das Thema Atomkraftwerk Saporischschja gewesen. Selenskyj sprach von einer nuklearen Erpressung durch Russland. Das AKW steht seit März unter russischer Kontrolle. Ukrainische Fachleute betreiben es. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, das AKW zu beschießen. Selenskyj fordert, dass die russischen Truppen abziehen und die UN die Sicherheit des AKW gewährleistet. Igor Konaschenkov, ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat sich dazu heute auch geäußert. Die ukrainische Führung hat wiederholt Gerüchte verbreitet, dass russische Truppen dieses Kernkraftwerk besetzt haben und von dort aus die Streitkräfte der Ukraine beschießen. Wir weisen darauf hin, dass russische Truppen weder auf dem Territorium des AKW noch in den angrenzenden Gebieten über schwere Waffen verfügen. Dort gibt es nur Sicherheitseinheiten, Wachdienst. Gleichzeitig warnte Russland vor möglichen Gefahren. Sollte der Beschuss seitens der Ukraine nicht aufhören, könnte radioaktives Material in die Slowakei, nach Polen oder sogar nach Deutschland gelangen. Notfalls müsse das AKW abgeschaltet werden. Sollte Russland diese Drohung tatsächlich wahrmachen, hätte das aus Sicht eines ehemaligen ukrainischen Energieministers verheerende Folgen. Das AKW Saporischschja produziert demnach bei voller Auslastung 55% des gesamten Stroms in der Ukraine. Wegen Schäden an der Übertragungsleitung arbeitet es aktuell allerdings nur mit einem Drittel seiner Kapazität. Währenddessen ließ der türkische Präsident Erdogan über seine Staatsmedien die Meldung verbreiten, dass Russlands Präsident Putin bereit sei, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Der hatte gestern noch eine Vermittlung zum aktuellen Zeitpunkt abgelehnt. Die Ukraine habe jahrelang versucht, mit Russland zu sprechen. Jetzt habe sich Russland aber für den Weg der Zerstörung der Ukraine entschieden. Selenskyj hatte zuletzt angekündigt, alle von Russland besetzten Gebiete wieder befreien zu wollen.
Wie wahrscheinlich ist es also, dass der Dreiergipfel heute doch noch eine überraschende Wende bringt? Fragen wir Gustav Gressel, Militär- und Osteuropa-Experte beim European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik zu Themen europäischer Außenpolitik. Einen schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, das ambitionierte Ziel, ich habe es gesagt, Selenskyj und Putin wieder an einen Tisch zu bringen. Wir haben die Skepsis schon gehört von Seiten der Ukraine. Wie realistisch ist das?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt relativ unrealistisch. Also das Erste ist, die russische Kampfführung hat nicht dazu beigetragen, dass die Ukrainer einem russischen Angebot, sollte es das überhaupt seriöserweise geben, Glauben schenken würden. Wir haben ja das Getreideabkommen gesehen, das durch die UN vermittelt worden ist. Und am Tag nach dem Abschluss des Getreideabkommens wurde der Hafen von Odessa mit Marschflugkörpern angegriffen. Es gab ein von der UN vermitteltes Abkommen zur Kapitulation und dann Evakuierung der Kämpfer aus Mariupol. Die haben sich ergeben für die Zusicherung, sie als Kriegsgefangene zu behandeln. Und wir sehen ja, dass sie das nicht wurden, sondern im Gegenteil, sie wurden zum Teil Schauprozessen zugeführt, gefoltert etc. Das heißt, was auch immer die russische Seite jetzt auftischt, wenn man vorher kein Vertrauen schafft, dass selbst kleine Abkommen umgesetzt werden, sehe ich die Stimmung überhaupt nicht, einem Angebot zu trauen. Zudem liegt auch kein russisches Angebot vor. Putin, die Bedingungen, zu denen er verhandeln will, sehen eine Kapitulation der Ukraine vor, eine Entmilitarisierung. Und das lehnt die Ukraine aus relativ leicht verständlichen Gründen ab, weil sie weiß, dass der Moment, wo sie sich entmilitarisiert, dass dann es sowieso zu keinen Verhandlungen mehr kommt.
Präsident Selenskyj hat auch gesagt, ohne signifikante Zugeständnisse der Russen werden wir uns nicht bewegen. Aber streichen wir mal das Adjektiv signifikant. Können Sie sich denn vorstellen, dass Russland käme, es überhaupt zu diesem erneuten Treffen, überhaupt in irgendeiner Weise zu Zugeständnissen bereit ist?
Solange es militärisch noch die Initiative hat, und die hat es zurzeit noch, glaube ich nicht daran. Sollte es militärisch die Initiative verlieren, dann kann sich der Kreml durchaus bewegen. Wie seriös er sich dann bewegt, ob er dann nur einen Waffenstillstand, einen schnellen haben will, um die eigene Front zu stabilisieren, oder dann auch Richtung eines seriösen Abschlusses gehen würde. Das müssen wir dann bewerten, wenn es soweit ist. Aber wir sind von dem Zeitpunkt, wo Russland militärisch in der Ukraine unter Druck kommt, noch entfernt.
Aber hat das Kriegsgeschehen auf der Halbinsel Krim zuletzt nicht gezeigt, dass Russland durchaus verwundbar ist?
Russland ist verwundbar, das ist klar. Russland hat natürlich auch seine ursprünglichen Kriegsziele noch nicht erreicht. Russland hat weit mehr Verluste hingenommen in diesem Krieg als ursprünglich geplant. Dazu zählen natürlich Angriffe auf der Krim auch dazu. Es gab ja auch in der Vergangenheit auch Angriffe, auch wenn die Ukraine das nicht zugegeben hat, aber wo man sehr wahrscheinlich sagen kann, dass die Ukraine war auf russisches Gebiet, um eben Infrastruktur zu zerstören, die der Kriegsführung selber dient. Aber nichtsdestotrotz, die Angriffe auf Bachmut rennen weiter. Die Russen können die Südfront halten und an der Ostfront zumindest kleine Gewinne noch machen. Das heißt, sie sind noch in der Lage, das Kampfgeschehen zu diktieren. Die Ukrainer sind noch nicht stark genug, um wirklich groß angelegte Gegenangriffe zu starten, jenseits von taktischen Gegenangriffen, die vor allen Dingen auch auf Schwächen und Fehlern der Russen basieren, wenn die Russen eine Flanke offen lassen oder sich verwundbar zeigen oder Terrain nicht besetzen. Und das weiß natürlich Putin auch. Und solange diese Situation fortbesteht, kann er auf seinen Demilitarisierungsbedingungen bestehen. Mhm. Sollte sich das ändern, werden wir das sehen.
Nochmal auf mögliche Zwischenschritte anzusprechen. Sie haben eben das Stichwort Waffenstillstand geliefert. Das ist ja immer so ein typisches Ziel, was man bei Verhandlungen dann, wenn überhaupt, als erstes erreicht. Würde ein Waffenstillstand, auch wenn er natürlich der ukrainischen Bevölkerung erstmal helfen würde, aber würde der den Konflikt in irgendeiner Form überhaupt weiterbringen, oder wäre das schlicht nur eine Verschnaufpause?
Das wäre im wahrscheinlichsten Fall nur eine Verschnaufpause. Es fängt aber dann natürlich praktisch auch an, unter welchen Bedingungen dieser Waffenstillstand stattfindet. Wie stark ist der Grad der russischen Abnutzung dann, wenn dieser Waffenstillstand zustande kommt nach einer schweren Niederlage etwa, dann ist der Abschreckungseffekt, es nicht nochmal zu probieren, natürlich höher, als wenn der nur nach einer Erschöpfung oder Überdehnung stattfindet. Das heißt, da kommt es auch immer sehr stark auf den Kontext an.
Hoffnung ruhen tatsächlich, man mag es kaum glauben, auf dem türkischen Präsidenten Erdogan, der zuletzt zweimal den Kontakt gesucht hat zu dem russischen Präsidenten. Erdogan, der Friedensstifter, fragt heute die Süddeutsche Zeitung: Vorstellbar aus Ihrer Sicht, dass der tatsächlich noch was erreichen kann?
Glaube ich auch nicht. Erdogan tut das vor allen Dingen, weil er natürlich innenpolitisch stark unter Druck ist. Der Türkei geht es wirtschaftlich nicht besonders gut. Sie leidet auch sehr stark jetzt unter den hohen Energiepreisen. Erdogan hat bald eine Wahl zu bestreiten. Und da muss natürlich dann auch die Außenpolitik her, um zu zeigen, man ist nicht isoliert und man ist sozusagen ein wichtiger Spieler. Das stärkt die Rolle des Präsidenten innenpolitisch. Außenpolitisch, wie gesagt, er hat der Einfluss von ihm auf Putin ist eher gering. Er hat jetzt auch nicht die Mittel in der Hand, der Ukraine zum Beispiel zu garantieren, einen Waffenstillstand auch wirklich oder einen Frieden auch wirklich umsetzen zu können. Er hat nicht die Druckmittel in der Hand, um zu sagen, okay, das ist der Abschluss und wir garantieren die Umsetzung. Die Amerikaner wären da etwa in einer anderen Lage, weil sie natürlich über die entsprechenden militärischen Fähigkeiten verfügen, dass, wenn sie wollten, eine Garantiemacht zu spielen, das auch faktisch tun zu können. Davon ist die Türkei natürlich weit entfernt.
Herr Gressel, wenn ich das alles zusammennehme, kann ich daraus schließen, von dem heutigen Treffen erwarten Sie gar nichts?
Da erwarte ich nicht sehr viel, vor allen Dingen nicht in den großen Fragen. Es gibt kleine Fragen, humanitäre Korridore, Gefangenenaustausche. Auch da bin ich natürlich nach den letzten Erfahrungen, Stichwort Azovstal und Getreideabkommen, nicht besonders optimistisch. Aber wenn es irgendetwas gibt, was seriös besprochen werden kann, dann eher diese Dinge als die großen Würfe.
Sagt der Militär- und Osteuropa-Experte Gustav Gressel. Ich danke Ihnen.
Vielen herzlichen Dank.